Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Es ist ein Ort, wo man in der Regel einen Bogen drum macht. Es ist ein Heim für sozial randständige Männer und solche, die aus dem Gefängnis kommen. Karin Frey ist ganz in der Nähe davon aufgewachsen. Aber diesen Ort hat sie nur von außen gekannt. Bis der Sommer, wo sie vor Heimleitung ist, eingeladen wurde.
Werner Birrer, Heimleiter.
Es sind die sozial Desintegrierten, dann die psychisch Kranken mit Diagnosen, meistens auch Bevormundete, dann die Leute, die in der Form von der Halbgefangenschaft bei uns sind und in der Form vom Arbeitsexternat. Die beiden Letzteren im Bereich von der Justiz.
Thomas Kneidl, Betreuer, stellvertretender Heimleiter und Bereichsleiter Justiz.
Bei der Halbgefangenschaft ist es so, dass häufig Straßenverkehrsdelikte sind, dann ungehorsam im Betreibungsverfahren. Jetzt mit der Änderung des StGB gibt es auch Leute, die Delikte haben, die längere Strafen bei uns machen können. Mit der Geschichte von teilbedingten Strafen ist das gekommen, dass auch Leute da sind, die einen pädosexuellen Hintergrund könnten haben. Im Arbeitsexternat hat man eigentlich den gesamten Deliktkatalog, also von einem Gewaltdelikt über Vermögensdelikt hin zu groben Strassenverkehrsdelikt, Mord, also ein Tötungsdelikt, ein grosser Drogentransport. Also ich habe jemanden, der hatte, ich glaube, 2 Tonnen Kokain, ist die Beteiligung daran. Da gibt es dann wirklich alles. Und eben der Bereich der psychisch Kranken, oder? Wo zum Beispiel die psychische Erkrankung irgendwann im Verlauf ihres Lebens auftritt, dann in die psychiatrische Klinik kommen, das Leben nicht mehr bewältigen und dann in der Folge von der Psychiatrie, von der Klinik, vom Austritt bei uns noch einen Schritt machen oder dann bei uns auch bleiben.
Die wir sozial Desintegrierte bezeichnen, das sind die Leute, die nicht befähigt sind, sich im Leben zurechtfinden. Angefangen beim zu sich selber zu schauen, ihre persönlichen Sachen zu erledigen, einen Haushalt zu führen, sich mit den Behörden können umzuschlagen oder zum Beispiel die vorhandene Unfähigkeit da ist, mit Geld umzugehen. Das sind die sozial Desintegrierten. Früher, ja, Glossscharen. Früher sind es Glossscharen gewesen.
Das Männerheim. So haben wir ihm gesagt, damals in den 70er Jahren. Auf dem Schulweg sind wir aber immer ein bisschen schneller gelaufen, wenn wir in die Nähe von dem hellbraunen, verwinkelten Blockbau mit den orangen Fensterrahmen gekommen sind. Ein Bau, der zu Emmen bei Luzern gerade an der Autobahn mitten in einem Einfamilienhäuschen-Quartier steht.
Das ist ein idealer Standort. Also nicht idyllisches Grün, sondern mittendrin im Leben, innerhalb, in der Nähe vom Gewerbe, eingebettet in einem bewohnten Quartier, genau Normalität wiedergebend. Und gerade für unsere Leute ist das noch sehr wichtig, dass sie kurze Wege haben zum Einkaufen, weil weite Wege können in der Regel unsere Leute nicht. Sie haben in allernächsten Nähe erweitert noch, um ein paar hundert Meter zu dem Quartier, haben sie noch ein smalles Haus, ein Schwimmbad, sie haben Minigolfanlagen und andere Freizeitanlagen. Direkt ideal für unsere Leute.
Ideal für die Leute im Heim. Die Leute in der Gemeinde, die haben seinerzeit weniger Freude gehabt, wo sie gewusst haben, dass man das Heim, wo eigentlich Wohnheim Lindenfeld heisst, will bauen. Wo sie 30-Jährige gefeiert haben, hat sie die Jubiläumsrede geheissen.
Aus Zeitungsberichten kann man die damalige Stimmung spüren. Man liest von Äußerungen aus der Bevölkerung, die die künftigen Insassen als Kriminelle, ja potenzielle Sexualverbrecher schimpften. Im Einwohnerrat wurde eine dringliche Interpellation eingereicht. Die Interpellanten waren der Meinung, dass ein Heim strafentlassener und bevormundeter Männer bestimmter Gefahren wegen abgelehnt würde.
Es hätte auch nicht verwundert, dass es mehrere Anläufe gebraucht hat, bis man anfangen konnte. Am 13. Juli 1976 berichtet die LNN, die Luzerner Neueste Nachrichten, über die Aufrichtung vom Männerheim so.
Glückliches Ende einer Odyssee. Sie zogen von Ort zu Ort, von Gemeinde zu Gemeinde und wurden auf der Suche nach Unterschlupf für Resozialisierungsbedürftige fast wie Aussätzige behandelt.
Und genau so war es gewesen, auch dann, wo das Heim endlich gestanden ist. Ich mag mich erinnern, wenn irgendwo in der Nähe vom Lindenfeld einer ein bisschen komisch zu der Wäsche ausgeschaut hat, ist man vorsichtig gewesen. Und eben, von daheim aus hat man gewusst, dass dort so etwas wie eine Gefahrenzone ist, wo man gescheiter einen riesigen Bogen drumherum macht. Auch heute noch, sagt Erna Stalder, die seit 20 Jahren im Heimhof putzen, auch heute noch werden sie ab und zu von Leuten angesprochen.
Es kommen auch immer so ein bisschen die Fragen, was sind das für Leute? Und was man häufig hört jetzt von Leuten, die ich kenne, die wissen, dass ich hier arbeite, die haben einfach das Gefühl, wenn jemand ein bisschen auffällig ist, oder, das sind die Leute von uns. Das hört man. Also, oder auch wenn sich im Bus, je nachdem, jemand vielleicht halt nicht ganz so benimmt oder vielleicht ein bisschen ungepflegt reinkommt oder so etwas, bin ich schon angesprochen worden. Deswegen. Du, ist der bei euch, oder?
Wer sind es also, die Männer? Ich soll sie nur noch besuchen, hat mir der Heimleiter Werner Birrer gesagt. Ich muss keine Angst haben. Die Männer sitzen in Vierer- oder Sechsergruppen an den Tisch in einem hellen Speissaal, parat zum Mittagessen.
Also Männer, darf ich euch noch geschwind etwas sagen?
Nein, ich sehe, bei uns ist ein Besucher.
Wir sind im Parterre. Durch eine grosse Glasfront sieht man auf der einen Seite ins Grüne in den Garten raus, auf der anderen Seite ist das Buffet, wo das Küchenteam parat ist zum Schöpfen.
Wir haben Bratäpfel, Blumenkohl und Strutenschnitzel mit einer Chili-Kruste drauf.
Sagt der Koch, wünscht den Guten und es ist klar. Gefürchtung ist da innen gar nichts. Beim einen oder anderen Heimbewohner ahnt man eine leichte Behinderung und das Einzige, was wirklich etwas anders ist, es wird nicht viel geschwätzt. Es wird schnell gegessen und schnell sind die Männer wieder weg. Das sind meistens so, sagen mir Betreuer. Darum haben wir mit einzelnen von den Männern abgemacht. Mit dem Roland zum Beispiel. Er ist 40, Maler gsi von Beruf, wartet draussen im Gärtli, angelehnt an Ping-Pong-Tisch aus Stein und raucht eine Ziggi.
Ich komme ursprünglich von Hotto, vom Kanton Bern, und mich jetzt hier verschlagen. Und ich bin etwa schon mehr als 5 Jahre bin ich jetzt sicher schon in diesem Heim hier. Ja, ich hatte eine schlimmere Zeit früher und auch Drogenprobleme gehabt, also Werktage, ich arbeite ja, oder? Ich arbeite im Brandy, Zursi. Und dann steht man morgen auf, geht man geht zum Mörgeln, also ich stehe auch so knapp auf, dass man selber nicht längt zum Mörgeln. Ja, und eben dann gehe ich arbeiten. Am Wochenende ist das natürlich ganz etwas anderes, oder? Und jetzt habe ich auch ein neues Hobby. Jetzt habe ich einen Computer, im Internet surfen und so. Ja, und eben ein Snickerchen machen. Ein bisschen laufen, wenn es schön Wetter ist, so wie jetzt. Das mache ich eigentlich viel zu wenig. Ich sollte ein bisschen mehr raus. Manchmal bin ich auch im Zimmer drin und ja, tue die Storen runter, so richtig dunkel, oder? Das Gute hier ist, wir machen einen Ausflug auf den Berg rauf. Oder in die Zoo, in Basel Zoo sind wir erst gerade. Oder auf den Grimselpass rauf, dort gehen die Elektrizitätswerke anschauen. Einfach so Ausflug, das ist schön, ja, da mache ich etwa noch mit. Oder ich bin auch etwa hier im Aufenthaltsraum unten, ja. Ja, ja, es läuft auch nicht immer alles rund. Manchmal hat man auch Krach, oder? Und dann bin ich verrückt gesehen, habe nicht gewusst, wer. Dann hat einer einen Brief. Wir haben ja so eine Papierablage, oder? Wo man so Papier und Zeitungen drin tun. Dann hat einer einen Brief von mir, von der Mutter rausgenommen, hat ihn in den Lift gehängt. So etwas Blödsinn. Ja, das. Das hat irgendjemand gemacht, ich habe es bis jetzt noch nicht herausgefunden, wer. Ich habe es auch gemeldet. Oder? Ich habe ja den Herrn Töngi als Bezugsperson. Und wir haben Gespräche. So alle Monate, einmal, zweimal so. Das sind so Fortschrittsgespräche, oder? Was man für Fortschritte gemacht hat. Und so Zielgespräche, oder? Was man alles erreichen will. zum Beispiel bei mir so eine Kleinigkeit, am Morgen die Storen aufzutun, oder? Das wäre auch etwas, oder? Da hat er mir gesagt, das soll ich machen, und ich vergesse es meistens, oder? Ja. Ja, sicher mal der grösste Fortschritt war, mit den Drogen zu hören und einfach nur noch das nehmen, was ich im Programm bekomme. Weil das hat, dann, als ich beitrete, hat das noch ganz anders ausgesehen, als ich hier eintrete. Da hatte ich nur Drogen im Grin. Oder? Und habe ich halt auch zwei, dreimal ein Handtäschchen genommen. Ja. Das war aber auch ganz früh. Das kann mir jetzt auch nicht mehr sehen. Ich frage mich, wie ich denn das machen konnte, um für das Seich zu kaufen. Oder? Ich habe jetzt kein Interesse mehr an Drogen und so Zeug. Also ich bin im Heroin-Programm, ja. Kontrollierte Abgabe. Ziel, das ich habe, ja, sicher mal eigene Wohnung zu haben, wieder einmal. Aber das ist natürlich ein Fernziel, oder, das ich habe. Und ja, mir gefällt es hier. Es ist wirklich, das ist gut, ja. Das Einzige einfach, was man hat, man muss ein bisschen sparsam leben. Ich habe 10 Franken am Tag und noch ein bisschen etwas mehr Telefongeld und Körperpflegegeld, so, ja. Also, es ist natürlich gut, dass es so etwas gibt, oder, für solche Leute wie uns, oder. Und was würde ich mir machen, wenn es so etwas nicht gäbe, oder.
Insgesamt wohnen 46 Männer in dem Heim. 14 davon kommen aus dem Gefängnisbereich und die anderen 32 sind entweder wegen psychischen Problemen im Heim oder weil sie sonst alleine zurechtkommen im Alltag. Dass gerade diese Männer bei ihnen sind, hat sicher auch mit dem Zeitgeist zu tun, sagt der Heimleiter Werner Birrer, wo wir zurück ins Haus gehen.
Wenn ich geschwind einen Blick auf die Geschichte machen kann vom Wohnheim, oder? Warum hat man das gebaut? Man hat das gebaut, weil die Justiz für Strafentlassung er keine geeignete Wohnmöglichkeiten mehr gefunden hat. Und weil die Sozial- bzw. Fürsorgebehörde ihre Leute auch nicht mehr untergebracht hat. Und wenn man das in die Zeit einstellt, in die damalige Zeit der 70er Jahre, wo relativ häufig viele Leute in der Landwirtschaft gearbeitet haben und dort die Automation eingesetzt haben, hat das zur Folge gehabt, dass viele die kapierten Leute, die damals noch fast Familienanschluss hatten in so Bauernbetrieben, dass die plötzlich führig waren auf diesen Bauernbetrieben und dann natürlich im Gemeinwesen anhängig waren. Und das Gemeinwesen hatte die Mühe gehabt, die Leute unterzubringen. Und dann hat man natürlich dann die Heime gebaut, oder? Und dann sind die Leute in Zahl zu uns gekommen. Also ich denke, dass das der geschichtliche Hintergrund ist. Also ich aus meiner Jugendzeit, inzwischen 55, mag mich noch erinnern, dass 2-3 Nachbarn leicht körperlich behinderte Knechte hatten, die Milchkäserei gebracht haben oder so Assistenzdienste gemacht haben. Die haben dort einen Familienanschluss gehabt, aber ich denke, einen Lohn haben die nicht gross gehabt. Kost und Logis und etwa ein Trinkgeld für Samstag oder Sonntag Nachmittag Kaffee. Und allenfalls, wahrscheinlich hat man eine Krankenkasse gezahlt, aber damit hat es sich wahrscheinlich gehabt. Und bei uns da, vor allem wenn ich bei den älteren Sozialdesintegrierten schaue, denke ich, die hätten früher bei so Leuten, Bauern, Platz und Familienanschluss gefunden. Unsere Leute sind stigmatisiert, schon wenn sie natürlich hier zulaufen, wenn man es so oberflächlich will sehen. Aber selbstverständlich, gerade bei den psychisch auffälligen Leuten, verhaltensauffälligen Leuten, da sieht man es natürlich nach aussen. Und da müssen wir immer wieder alles tun dafür, dass unsere Leute nicht belogen werden oder auch nicht ausgenutzt werden. Das fängt vielleicht an bei einem Versandhaus, wo irgend auf eine kindliche Bestellung von einem Mann von uns irgendetwas will liefern. Und da sind wir immer wieder dran, unsere Leute hier vor Schaden zu behüten. Weil vielfach bewegen sich unsere Leute auch in der Gesellschaft recht unbeholfen. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Leute den Anschluss verlieren. Durch die Schnelllebigkeit, durch die Anonymität der Gesellschaft, also die soziale Kontrolle funktioniert insofern ja auch nicht mehr. Das heisst, ergo ist man auch nicht da, wenn jemand Hilfe braucht. Und die Schwächsten von diesen Leuten landen dann eben zum Beispiel bei uns.
Der Werner Birrer steht auf und wir gehen auf einen Rundgang durchs Heim. Starten tun wir bei einer Art Kiosk, wo man Ziggis und Guetzli kaufen kann, wo Sackgeld verteilt wird, aber auch die Medikamente, die die Notbewohner einnehmen müssen.
Jetzt laufen wir hier durch den Gang. Da hat es einen grossen Aufenthaltsraum, wo die Männer rauchen und Fernsehen schauen.
Und ihre Briefkasten hier haben. Die tägliche Post kommt hierher.
Jetzt gehen wir hier in einen kleinen alten Lift und sie zeigen mir eins von den Zimmern.
Im ersten Stock steigen wir aus. Vor uns ein langer Gang. Nicht gerade, sondern ein bisschen verwinkelt. Und überall gehen die Türen weg. Die Einzelzimmer der Männer. Es wirkt eher dunkel, auch wenn die Wände unterdessen weiss gestrichen sind. In den 70er Jahren hat man alles dunkelrot gemalt. Noch viel dunkler, erzählt der Werner Birrer.
Birrer, grüezi, Herr Hauser.
Der Herr Hauser, ein älterer Herr mit Büchli und Brille, steht gerade vor dem Spiegel und macht sich zu sagen.
Sie, Herr Hauser, darf Frau Frey nicht einmal ihr Zimmer anschauen?
Darf schon.
Sicher?
Ja, sicher.
Tun Sie es ihr auch gerade ein bisschen erklären, was Sie alles da drinnen haben und so?
Ja, ja.
Geht das?
Ja, wunderbar.
Gut, Sie? Wunderbar. Also, Herr Hauser.
Oh, man wird hereingebeten.
Ja.
Sie sind aber gut ausgerüstet.
Ich bin gut ausgerüstet, jawohl.
Lavabo, Rasierapparat.
Alles, alles.
Sind Sie schon lange da?
Ich bin jetzt 17 Jahre da.
Ich sehe da Computer, Drucker, ja, Anlage.
Jawohl, das ist alles im Betrieb.
Ah, mit einer Webcam? Sind Sie viel am Internet?
Ich bin nicht viel im Internet, nein. Denn das Internet ist sehr teuer.
Da haben Sie Fotos an der Wand?
Ja,
das ist... Ist das Ihre Familie?
Nein. Das ist meine Firmengöttin, die gestorben ist, mit 87. Das wissen Sie ja, Herr Birrer,
ja?
Als der Josef Unterner gestorben ist.
Ja.
Da hat es Hochzeitsbildchen.
Ja, das ist eine ehemalige Arbeitskollegin. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege. Ich arbeite bei der Firma Bündler, schon 20 Jahre.
Die arbeiten Sie jetzt noch?
Ja.
Haben Sie frei heute? Oder schon fertig?
Vierabig. Vierabig.
Haben Sie es gut?
Ja, ich habe es gut, ja. Man kann viel machen.
Sind Sie gerne da?
Ja.
Wollen Sie jetzt sagen, hey, wenn der Chef da ist?
Nein, sicher nicht. Nein.
Oh, er motzt doch immer und sagt, Sie haben zu viel Ware im Zimmer.
Ja, aber ich habe immer die schöne Stammung. Sie sehen ja hier die Kristallsammlung, da oben auch.
Ja, alles voll, die ganzen Fenster alles sind voll. Haben Sie die Pokal gewonnen?
Die sind von mir, ja.
Men Weapons?
Ja.
Ist das ein Schützenverein gewesen, oder was?
Das war ein Schützenverein, gewesen, ja.
Und die Pfeifensammlung auch noch?
Ja. So, wie man sieht.
Schau, da, rauchen Sie denn auch?
Ja, ich rauche viel. Ich habe den Schweizer Meister und den Europameister gemacht.
Im Rauchen?
Im Rauchen. Im langsam Rauchen.
Jetzt im Ernst?
Ja.
Also wer die Pfeifen am längsten kann Glühe behalten?
Ja, wer am längsten kann rauchen. Fast 19, 20 Stunden.
Mit einer?
Mit einer. Der Schweizer Meister ist im Schweizerhof ausgeführt worden und der Europameister ist im Hotel Anker abgeführt worden.
Ja, und wann sind Sie Meister geworden?
2007, Europameister.
Was war der Preis gewesen?
Ja, das darf man nicht sagen. Nein, das Geld ist auf der Seite.
Ah,
schon? Ja, das ist auf der Seite. Nein, nicht unter der Matratze.
Nicht unter der Matratze?
Nein, der Herr Birrer hat es jetzt wollen haben.
Ja, jetzt.
Dass er wieder einen neuen Mercedes hätte können suchen.
Ja, wahrscheinlich.
Oder einen BMW.
BMW, ja, genau. Ja, genau.
Die Chefs fahren immer BMW.
Ist wahr?
Bei uns in der Bude auch, ja.
Die beiden witzeln noch etwas weiter und ich staune. Es ist eine fantastische Welt, die vom Herrn Hauser. Und ich bin nicht ganz sicher, was vor allem, was er erzählt, es möglicherweise nur in seiner Realität gibt.
Merci, Herr Hauser.
Ja. Als ich mich von ihm verabschiede, fällt mir ein Narbe auf seiner Stirn. Er hat eine Hirnverletzung. 32 Männer, die im Heim sind, weil sie eben Mühe hätten, alleine Haushalt zu führen, also die sozial Desintegrierten. All diese Männer haben zwar unterschiedliche Gründe, warum sie ins Lindenfeld gekommen sind, die Biografien, die tagen sich aber häufig gleich.
Also ich glaube, was viele mit sich bringt, ist eine unglückliche Jugendzeit. Familienverhältnisse, die nicht ideal sind. Das Milieu, wo sie dann aufwachsen. Als Folge dann zum Beispiel schlechte Schulleistungen, Drogenkonsum, Kleinkriminalität, dann allenfalls auch Heimkarriere, Kinderheim, Jugendheimkarriere und eben letzten Endes eine IV-Sprechung und eine Einweisung in eine therapeutische Einrichtung oder Strafvollzug und als Folgeeinweisung zwecks Überlebenshilfe, wenn man die vier Säulen von der Prävention vom Bund beachtet.
Klar muss es nicht immer mit einer schlimmen Kindheit zusammenhängen, dass jemand im Leben den Rang nicht findet. Ich habe durchaus Männer getroffen, die erzählt haben, dass es noch gut gegangen sei daheim. Aber weiter auf unseren Psych. Wir gehen zum Andreas, einer der Jungen. Die Alterspalette ist übrigens breit, zwischen 20 und 70 sind Bewohner. Der Andreas ist mit 21 hierher gekommen, seit 11 Jahren ist er hier.
Ich bin eben hierher gekommen, weil ich früher ein Alkoholproblem hatte, Drogenproblem, oder? Wieder ein bisschen zur Eingliederung und so. Also ich einfach wieder ein bisschen Rhythmus, Lebensrhythmus haben, normalen, oder? Ja, das hat auch angefangen mit den Kollegen und so, die ich hatte. Der Kollegenkreis, oder? Ist so ein bisschen auf das auch gesehen und das bin ich eigentlich eingerutscht. Darum bin ich eigentlich auch hierher gekommen, oder? Ich bin auf die Gemeinde gefragt, oder, wie das sei, ob sie mir helfen können und so, und die haben mir nachher auch geholfen. Weil es sind eben recht viele Sachen, auch mit den Eltern habe ich Probleme bekommen wegen dem, oder, von der Sucht her. Und nachher habe ich gesagt, da gehe ich in so einen Ort hin, wohnen. Da bist du auch ein bisschen noch kontrolliert und so, oder, und hast immer jemanden um dich herum und so, oder.
Und das haben sie freiwillig
gemacht? Ja, das habe ich so wählen. Aber jetzt bin ich schon längere Zeit eigentlich sauber. Ich kann auf dem Alkohol her, einen Handtabus, den ich nehme, oder? Dreimal in der Woche.
Was ist das? Das ist
so ein Tablett, das du im Wasser auflöst. Und dann musst du das nachher trinken, oder? Und du solltest gar nicht reintrinken, oder? Ist, wenn du nachher reintrinkst, kannst du sein, dass du überstellt und so, oder? Dass du Kreislaufkollaps bekommst und so.
Ah, dass man Art wie eine Art etwas nimmt, dass man dann ja nicht auch kann?
Ja, genau, ja. Und durch das eben, das gibt mir auch ein bisschen Halt. Darum trinke ich nichts, oder? Und ist eigentlich nicht schlecht, oder? Ist noch gut zum Wohnen und so, oder? Hast einfach dein Zimmer und hast einen Fernseher im Zimmer, ein Video, Stereoanlage. Es hat hier ein paar Töff-Bilder, oder? Die mir sehr gefallen. Und auch hier von einer Heavy-Gruppe, Metallica bin ich ein bisschen Fan. Und ich habe Kontakt zu den Nachbarn hier, oder? Können die. Und ich gehe etwa mit einem Kollegen Country-Fest.
Mit dem Nachbarn da?
Ja, genau, ja. Gehe ich alle viel. Der tut so Stände aufstellen und so, oder? An der Country-Fest. Da gehe ich viel mit. Zeug verkaufen, Hüte und so, oder? Und auch Fußball mache ich recht viel, oder? Ich arbeite hier beim FC Luzern als Funktionär. Billettkontrollen mache ich viel und Platzanweiser. Und ich gehe auch die Auswärtsspiele gar nicht viel.
Jetzt hängen hier viele Girls, ja. Schöne. Freundin, ist
Nein,
das Thema?
Nein, momentan seit 2 Jahren nicht. Solo, oder? Ja, ich habe momentan auch nicht so Zeit, habe ich das Gefühl, oder? Wenn ich mehr investiere an Fußball, weder als andere Sachen, oder? Ist auch schon wegen dem eine Beziehung auseinandergegangen, oder? Sie hat einfach gesagt, ich würde mich mehr für den Fußball interessieren, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, das muss man jetzt einfach lassen, so. Für mich kommt jetzt erst der Fußball und dann kommen dann die anderen Sachen. Sicher. Nein, ich habe einfach gute Kolleginnen und gute Kollegen, oder? Kreis, wo ich. Das ist mir auch noch wichtig, oder?
Ich nehme an, Sie gehen auch raus arbeiten?
Oder? Ja, was nein, ich bin jetzt noch arbeitslos seit fast einem Jahr. Und da helfe ich da auch ein bisschen im Herrn Brückerhaus Hausabart, oder? Und ein bisschen Umgebungsarbeiten machen, Rasenmähen. Und auch im Haus, wenn es etwa Leute braucht, und ich helfe. Das sind 4 Stunden im Tag, wo ich da helfe, ein bisschen als Beschäftigung.
Und was haben Sie da vorher gemacht?
Ich habe zuerst eine Lehre gemacht und dann musste ich sie abbrechen wegen der Schule, oder? Weil ich 2 Jahre so in der Schule gemacht habe. Ist es nicht so gut gegangen, hat es ein bisschen geharzt, oder? Nachher habe ich einfach eine Lehre gemacht. Im Kanton Bern, oder, habe ich dort gearbeitet. Und dann konnte ich dort bleiben. Die Firma hat einfach gesagt, ja, sie dürfen nicht mehr anstellen und so, oder? Dann bin ich nachher auf einer Baustelle gearbeitet, oder? Dann habe ich einfach in diesem Haufen, in diesem Maurer, Steine biegen und so, Mörtelzweig machen, oder, und so. Und ich hätte schon gerne Maurer, aber ich habe einfach keine Chance gehabt, oder? Sie haben mir keine Chance gehabt zu Mauern, oder? Vorher habe ich noch beim Häckli gearbeitet, sonst noch so einen Job gemacht.
Was macht er?
Abfuhr. Dann habe ich Dinge bekommen, Kündigungen bekommen, Personalumstrukturierung, andere Leute und so, oder? Und beim Arnold bin ich jetzt Eschenbach, Bots-Institut. Aber das hat mir nicht so gefallen, so Bots und so, das sagt mir nicht so viel. Ich bin lieber einer, der geht raus arbeiten, oder Natur raus und so. Ja, bei mir ist jetzt einfach, die Zukunft ist für mich, ich möchte wieder schauen, dass ich Arbeit bekomme, oder? Ich suche jetzt momentan so Landschaftsgärtner, etwas so, oder? Habe ich auch schon gearbeitet, das Praktikum gemacht, in der Stadtgärtnerei. Ja, und dann möchte ich auch die Zukunft einmal schon wieder selber eine Wohnung. Und wenn ich dann würde, selber eine Wohnung nehmen würde, ich schon jemanden, der so kontrolliert, oder? Also einmal vielleicht zweimal in der Woche so jemand vorbeikommt und so, oder ein bisschen schauen. Das finde ich schon noch wichtig. Am Anfang, als ich da reingekommen bin, ich nicht so gut weg, oder? Auch gesundheitlich nicht und so, oder? Von dem Alkohol, den ich hatte, oder?
Hätten Sie auch Schiss, dass das wieder passieren könnte, wenn Sie jetzt zum Heim ausgehen?
Ja, ja, ich vermute schon, oder? Aber es kann auch passieren, wenn ich auch im Heim bin. Es ist mir auch schon passiert, dass ich einen schweren Rückfall hatte, obwohl ich da im Heim war, oder? Einfach wieder den Kollegenkreis wieder geknüpft, den ich hatte und so, oder? Und dann halt durch das auch wieder reingefallen bin, oder? Aber jetzt gehe ich nicht mehr zu denen, oder? Und gehe zum Weg aus in diesen Leuten, oder?
Freunde haben, sich ein neues Netz aufbauen, Vertrauen schaffen, auch in der Nachbarschaft, das ist wichtig und es klappt soweit gut, erzählt Werner Birrer. Man lädt die Nachbarn sogar ab und zu einem Fest ein.
Ich darf Ihnen sagen, inzwischen fast 10 Jahre hier, Reklamationen von den Nachbarn oder von der Umgebung betreffend unsere Leute an einer Hand in 10 Jahren an einer Hand abzuzählen. Und dann sind es gewöhnlich nur Bagatellen gewesen. Es hat einen heimpressiert und die Füsse sind ihm zu langsam gewesen. Dann hat er im Bahnhof vorne ein Velo genommen. Dann hat er es hier hingestellt. Und dann ist vielleicht jemand gekommen und gesagt, er ist hier das Velo, aber das muss einer von drinnen sein. Dann hat man halt das Velo wieder zurückgestellt. So. Es muss immer klar sein, Emmen ist für uns die Standortgemeinde. Und wir schauen schon bei der Berücksichtigung von unseren Partnerlieferanten, schauen wir zum Beispiel, dass einheimisches Gewerbe zum Zug kommt, dass die Lieferanten einheimisch sind. Da wachsen auch Beziehungen. Und selbst wenn wir Angestellte müssen rekrutieren müssen, schauen wir natürlich, dass wir die aus Emmen, aus der Umgebung haben. Unser Reinigungsdienst ist eigentlich organisiert wie in einer Pension oder in einem Hotel. Und da machen wir nicht einfach ein Inserat, sondern wir stecken dann ein paar Flyer hier im Kerngebiet von der Gemeinde Emmen. Und mit dem Trick haben wir bis jetzt immer jemanden gefunden für den Reinigungsdienst. Ich denke gerade, wenn ein Heim durch Klientel mit Gerüchten belastet ist, können so Frauen, Mitarbeitende, die im Gebiet wohnen, viel zur Aufklärung beitragen.
Eine von diesen Frauen ist Erna Stalder.
Ich arbeite fast seit 20 Jahren hier. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn. Ich komme hier jeden Tag mit dem Velo zur Arbeit. Und ich arbeite hier Teilzeit im Reinigungsdienst. Das heisst, von Montag bis Freitag. Also 2,5 Stunden ungefähr pro Tag. Also wir machen immer Grundreinigung immer jeden Tag. Das ist Bett, das ist das Lavabo reinigen, Staubsaugen. Dann alle 14 Tage Bettwäsche wechseln. Nassräume sind auch, wo wir mitmachen. Oder? Die haben wir einfach auf der Etage. Da hat nicht jedes Zimmer selber eine Dusche, das nicht. Oder? Das sind Fensterputzen, Rollladenputzen im Frühling. Einfach so die Sachen, die man daheim eigentlich auch macht. Im Hotelbetrieb würde ich die Arbeit, würde ich sie nicht machen. Das ist eigentlich ein bisschen der Sozialgedanke, der dahinter dran ist, der mich eigentlich auch bewegt hat, das zu machen. Wir haben schon manchmal so Fälle gehabt, wo ich ein bisschen an die Grenzen gekommen bin, muss ich sagen. Ich habe 2-3 Mal, sind nicht in dem Sinne Übergriff gewesen, aber man hat einfach nicht gewusst, wie sie reagieren. Oder manchmal, gerade die psychisch eben belastet sind, haben halt manchmal auch nicht die besten Tage und je nachdem, oder? Das habe ich am Anfang ein bisschen lernen müssen, oder? Als man einfach sagt, Das ist da und das ist nicht mein privates Ding. Also, das war auch eigentlich noch recht zum Beginn von meiner Zeit. Da hatten wir jemanden, der schizophren war. Und den hatte ich lange bei mir auf der Etage. Wir haben ja einfach jede Frau, die jetzt auch schon betreuen. Und das war eigentlich ein problemloser Fall, muss ich sagen. Ich hatte auch nie etwas mit ihm. Und plötzlich einmal hat man ihm scheinbar Medikamente umgestellt. Das habe ich dem Nachhinein erfahren. Oder? Und da ist er völlig oben rausgegangen. Oder? Da ist er umgegeistert im ganzen Haus. Oder? Er ist mir nachgerannt, den Gang hinteren, oder? In die Zimmer rein. Und dort habe ich einfach nicht gewusst, was er wollte. Dabei hat er nur mich anfassen, heben. Einfach als, aber ich bin dort mal so verschrocken, weil ich gerade im Nassraum war. Ich war an der Dusche, hatte das Wasser noch laufen, hatte das nicht gehört, oder? Als er so kommt. Und dann hat er mich einfach so genommen, von hinten, oder? Dort ist es mir wirklich, aber das hat man dann auch berät nachher im Team. Und er ist dann auch versetzt worden, oder? Weil dort habe ich wirklich ein paar Tage, ich musste aussetzen, 10 Tage, dann haben sie mich freigestellt, so muss ich sagen, sie haben mir selber angeboten. Vielleicht hat sich ein bisschen Distanz kommen über dazu und dann bin ich 10 Tage und dann bin ich wieder gekommen. Dann haben sie mich unterdessen versetzt und dann ist es gut gegangen. Es gibt einem gleich etwas, wissen Sie, es ist, wenn man hier wieder rausgeht, dann denke ich, ich habe wieder etwas schön gemacht für die Leute, wenn sie können sich wohlfühlen, wenn sie heimkommen. Ich habe vielleicht ein schönes Erlebnis gehabt, als jemand gegangen ist, hat er mir ein riesig schönes Blumenarrangement geschenkt. Oder auch einmal im Neujahr, wenn jemand vorbeikommt und sagt, ich danke Ihnen vielmals für das, was Sie das ganze Jahr macht. Das sind schon die Momente, wo es einem eben auch wieder etwas zurückgibt von dem, oder, wo man einfach ein Heimbetrieb ist einfach etwas anderes als daheim, oder? Da machen Sie etwas schön und räumen zu und an der Putz ist schön. Und daheim hat man dann noch Freude, 2-3 Tage hinter drin. Es sieht noch gut aus. Und wir kommen halt auch morgen wieder. Und das ist halt wieder nicht mehr so. Und das habe ich halt da müssen lernen. Das ist halt einfach, das ist nicht gegen mich persönlich gerichtet. Das ist halt einfach. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die 20 Jahre, dann denke ich einfach, ich habe gelernt. Ich bin auch gewachsen an dem wahrscheinlich, oder? Und eben, ich habe Erfahrungen gemacht mit Leuten, wo man sonst nicht so hat, so noch, oder? Wenn man so kommt und manchmal sieht, was sie für Probleme haben, oder? Und also, da habe ich angefangen zu merken, eigentlich, als ich hier angefangen zu arbeiten, wie viele so Leute wir in der Gesellschaft haben. Und die laufen irgendwo, laufen die umeinander, wo vielleicht auch so einen geschützten Rahmen braucht, wie wir es hier haben.
Ein geschützter Rahmen, aber eben gleich ein offenes Haus. Nicht nur für Frauen, die hier arbeiten. Frauenbesuch ist erlaubt im Männerheim. Zwar nicht zum Übernachten, weil es fehlen die sanitären Anlagen, es sei aber so, sagt der Heimleiter.
Dass unsere Männer dürfen Besuch haben und dass sie ihren Besuch auch dürfen aufs Zimmer nehmen und dass unser Haus insofern offen ist, von morgen am 7. Bis zu oben am 10. Und dann sind sie natürlich ihrer Bewegungsfreiheit absolut frei. Also sie können auch auswärts gehen, sie sind absolut frei. Und wenn es so Pärchen gibt, und das haben wir hier schon gehabt, einer von unseren letzten Bewohnern, der hier gegangen ist, der hat eine Frau kennengelernt, hat sie sehr viel hier im Haus gehabt auch. Und jetzt sind sie in eine Institution gegangen, wo sie zusammen das Haushalten gelernt haben. Und, das ist die allerneueste Topmeldung, jetzt gehen sie zusammen in ein selbstständiges Wohnen.
Gelten tut der freie Ausgang natürlich nicht für alle 46 Männer. Bei den 32, die nicht aus dem Gefängnis kommen, ist es lockerer. Um 23:30 Uhr in der Nacht gehen die Türen zum Heim zu. Wer länger draussen bleiben will, muss einen Schlüssel verlangen. Die Männer die können sich aber auch abmelden und sogar über Nacht wegbleiben. Und genau so dürfen sie jeden Monat bei einer Versammlung mitreden und Verbesserungen fürs Heim vorschlagen. Anders ist es bei den 4 Männern in Halbgefangenschaft. Dort ist es strenger. Die Halbgefangenen sind Leute, die man nach einem Delikt nicht einfach ins Gefängnis schickt, sondern wo man sagt, man schaut, dass sie ihren alten Job behalten können. Darum gehen sie am Tag ganz normal an die Arbeit. Nach dem Arbeiten kommen sie aber ins Heim, werden kontrolliert und eingeschlossen. Das heisst, sie wohnen getrennt von allen anderen in der ehemaligen Wohnung vom Verwalter in einer Art geschlossenen WG. Von ihnen trifft ja an diesem Tag niemand. Schliesslich ist es mitten am Tag. Sie sind am Arbeiten. Die dritte Gruppe von Leuten sind 10 Männer in einem sogenannten Arbeitsexternat. Das sind Leute, die einen letzten Teil von einer langen Gefängnisstrafe im Heim verbringen. Sie sind also auf dem Weg raus. Auch sie arbeiten auswärts und haben aber nach dem Feierabend ein bisschen mehr Freiheiten. Mit der Betreuungsperson machen sie ab, wenn sie kommen und gehen, und am Wochenende können sie raus in Urlaub. Einer, der im Arbeitsexternat ist, ist der Tom. Er ist in den 30er und macht eine Metallbauerlehre.
Ich hatte früher eigentlich ein gutes Leben gehabt. Also eine sehr gute Familie immer um mich herum gehabt. Und habe dann Probleme bekommen mit Alkohol, mit Spielsucht. Es ist dann so eingegangen, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe. Nicht mehr kommuniziert habe in dem Sinn mit den Leuten, was genau geht und was nicht. Und es ist dann so eingekommen, dass ich einen Spielsalon überfallen habe. Und dann ist bei dieser ganzen Aktion ist leider jemand gestorben. Das aber bin ich verhaftet worden, verurteilt und habe dann jetzt bin ich seit 15 Jahren strafvollzogen. Ich war knapp 20 gewesen. Also wirklich sehr jung und sehr, sehr naiv teilweise. Und ja, schwierige Zeit gehabt, mit mir persönlich dort, Probleme, also eigene Probleme, die ich schlussendlich nicht mehr darüber gesehen habe. Und es hat in der Schulzeit hat es viele Verletzungen gegeben. Ja, ich hatte sehr exzentrische Hobbys gehabt für andere.
Was hat
sie? Im Sommer bin ich immer auf den Alpen gegangen helfen. Ich habe immer die Sommerferien dort verbracht und habe zum Beispiel Alphorn gespielt und das ist halt vom Flachland unten rauf, oder? Ist das natürlich sehr exzentrisch und sehr ein dankbares Motiv für irgendwelche Hänseleien und so. Wenn es über Jahre passiert, irgendwann ist der einfach wirklich der Punkt erreicht, wo es einem anfängt zu beißen und nagen und ja, das ist der, da wird es schwierig. Es ist der alles zu dem schlussendlich hingeführt. Und jetzt, ja, nach dieser langen Zeit bin ich jetzt auf dem Weg zurück ins neue Leben. Je länger das es zurückliegt, desto unverständlicher wird das Ganze, oder? Also ich habe manchmal so das Gefühl, ja, am besten würdest du einfach zurückgehen und mal den Typ dort packen und einfach mal schütteln, oder? Ich glaube, ich mir persönlich werde mir wahrscheinlich nie können vergeben. Weil für das ist zu viel passiert. Also ich finde das eine gute Sache da. Für mich war es noch ein Schritt, eine Zwischenstufe auf dem Weg raus, wo ich auch wirklich gebraucht habe. Sicher, oder? Also der Hintergrund, dass ich sagen kann, so, mal, ich komme da einen zurück und bin doch an einem sicheren Ort eigentlich, oder? Da in der Reihe vom Ablauf her und die Unterstützung, die man da bekommt, ist wirklich eine gute Sache.
Und die Leute, die da drinnen sind?
Am Anfang, als ich da war, haben wir noch 2-3 Leute mehr gehabt, die ich kennt habe, vom Wau in der Moos. Und dann war es so, dass ich nicht so wahnsinnig viel jetzt mit den anderen Leuten Kontakt hatte. Und dann ist die Zeit gekommen, als ich der Einzige war. Und dann habe ich festgestellt, ja, die schauen ja da Eishockey und so. Und Fußball und sind sportbegeistert an für sich noch. Und da hat sich sehr gegeben, dass ich zu Abend und auch bin, gegen Eishockey-Match schauen, da im Aufenthaltsraum und Fußballmatch geschaut habe mit denen zusammen. Und das ist wirklich lustig. Also, wir haben da bunte Truppen zusammen, die miteinander haben so Zeug geschaut und hitzige Diskussionen führen. Das Gefühl war sehr zwiespältig am Anfang. Also, auf der einen Seite hat man eine riesen Freude. Es geht einen Schritt raus und man kommt mehr Freiheiten über und auf der anderen Seite natürlich auch ein gehöriger Respekt vor der Herausforderung, eben mit einem neuen Job, mit einem ganz neuen Umfeld, mit mehr Freiheiten auch wieder können umzugehen, mehr Verantwortung zu übernehmen und was sich am meisten geändert hat, ist die ganze Tagesstruktur, die im Gefängnis einfach vorgegeben ist. Und da war es einfach wirklich so, gewesen, ich muss meine Freizeitgestaltung in die eigenen Hände nehmen. Mein Ziel war schon, wieder Handball zu spielen. Und da musste ich einen eigenen Verein suchen. Und man hat Herzklopfen. Also vor allem, ich habe ja 15 Jahre nicht mehr Handball gespielt. Und im ersten Training, im ersten Probetraining, wo ich da gegangen bin, war es mir schon ein bisschen mulmig gewesen. Also, ich bin in die Halle reingekommen und ja, mal schauen, oder? Kann ich es überhaupt noch oder was passiert? Und der Sportchef war informiert gewesen. Ich habe mit ihm persönlich telefoniert gehabt. Und er hat auch gewusst, warum und weshalb, dass ich im Gefängnis bin. Und dann im Probetraining haben wir dann auch gesagt, oder eben, dass ich jetzt noch im Strafvollzug war. Auch dort war es so, dass wirklich sehr offen mit mir umgegangen ist und sehr eine angenehme Atmosphäre war, ja, von Anfang an. Das ist für mich etwas grundsätzlich Wichtiges. Die rundum, die sollen auch wissen, dass ich vom Gefängnis komme, dass ich lange im Gefängnis war. Weil früher oder später kommt es irgendwann raus. Oder? Das kann man praktisch nicht verhindern, weil der eine kennt den und der andere kennt den und dann fragt er, du, gell, der ist doch bei euch und der kommt von dort und dort und der andere steht da, oh Mann, da hat er uns nie gesagt. Oder hätten wir das gewusst. Und so ist von Anfang an klar, so und so ist es, was machen wir daraus? Rückfällig zu werden, jetzt so wieder richtig anfangen zu trinken, in dem Sinn, vor dem habe ich eigentlich keine Angst. Was mir ein bisschen Angst macht, ist eben, dass ich Tendenzen habe, die schon in Richtung verschlossen gehen, oder? Also, wo ich immer wirklich muss sehr aufmerksam sein, oder? Und dass ich wirklich dort auch immer am Ball bleibe, weil ich bin nicht so der Kommunikationstyp jetzt wirklich, der über grossartige Gefühle reden und so. Das Allerwichtigste für mich jetzt in diesem Moment ist, dass ich die Lehre weiterführen kann und zu einem guten Abschluss bringen kann. Dann wirklich anfangen mit dem neuen Leben.
Die Aussichten sind schon mal gut. In der Schule gehört er zu den Besten und noch etwa ein Jahr wird er im Lindenfeld bleiben. Der Tom macht sich mit seinem Velo wieder auf den Weg zur Arbeit. Dafür kommt sein Betreuer, der stellvertretende Heimleiter und Chef Justiz, der Thomas Kneidl, in den Garten raus. Er erzählt mir, was manchmal schwierig wird bei der Arbeit. Der Thomas Kneidl, der eigentlich Ingenieur studiert hatte, dann aber an der Sozialarbeiterschule ist und jetzt seit bald 6 Jahren im Lindenfeld arbeitet.
Für mich ist es jeden Tag eine Herausforderung. Prägend sind vor allem die Leute mit Vermögensdelikt, für mich persönlich. Weil wenn jemand ein Gewaltdelikt hat, dann ist das immer sehr eine tragische Geschichte. Dann ist das nicht das Gleiche, aber bis jetzt könnte ich keinen Fall habe ich im Kopf, wo ich irgendwie mich nicht ernst genug gefühlt hat, aber so bei den Vermögensdelikten ist es doch häufiger so eine Charaktere halt an die Grenzen zu gehen von dem, was möglich ist. Und was sind das für Charaktere? Das sind Leute, die in der Erstbegegnung sehr eloquent sind, also sehr beredt sind, sich gut können erklären, sehr gut können mitteilen. Und auch da wieder, das ist ja nur eine Annäherung an die Kategorie. Da gibt es ja dann wieder die individuelle Geschichten und so weiter. Aber sie sind sicher intelligent, so dass man nicht gerade merkt, dass etwas nicht so ist. Sie kommen da sehr schnell mit jemandem in Kontakt, denke ich. Also, und so zeigen sie sich dann da natürlich auch, weil das ist ja ihre Charaktere. Und ich glaube, wenn man länger mit diesen Leuten arbeitet, merkt man vielleicht dann gleich, wenn man Sachen mehrmals bespricht, dass vielleicht etwas nicht ganz so kann sein. Wenn sie dann da stehen oder es gegenüber sind, dann ist es schwierig, das auszuhalten, wenn sie es dann merken.
Also was, wenn sie merken, dass jemand spielt mit einem?
Ja, genau. Und dort fällt natürlich noch eins, und jetzt wird es wieder abstrakt, ein anderes Feld an. Was ist denn wirklich, oder? Also das ist ja wirklich eine Frage. Und wenn jetzt noch ein bestimmtes Krankheitsbild dazukommt, ist es ja dann vielleicht auch so, dass das seine Wirklichkeit wirklich ist, oder? Und dann ist es schwierig abzugrenzen und zu sagen, meint er jetzt das wirklich? Zieht er mich jetzt über den Tisch? Oder was ist denn wirklich? Also ich habe den Glauben an das Gute im Menschen nicht verloren. Das kann ich also schon sagen, auch nach 5 Jahren. Ich glaube daran, dass man mit den Leuten etwas machen kann, wenn man es schafft, dass sie sich auf einem einlösen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit in dieser Arbeit, wenn sie davon ausgehen, und jetzt sind wir nur beim Strafvollzug wieder, wenn sie davon ausgehen, dass sie etwa 3 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr bei einem haben, dann braucht sie die erste Zeit, dass man einander überhaupt begegnen kann, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Und da ist man in so einem Kontext, drin, wie wir da sind, ist man auf einer Gratwanderung, weil sie auch sanktionieren. Also sie haben eine Kontrollfunktion, sie sind auch Polizist. Und auf der anderen Seite sollten sie mit ihm arbeiten, auf einer Vertrauensebene. Das ist eine Herausforderung im Tag, wirklich.
Wie fest verändert so eine Arbeit einem seine eigene Persönlichkeit?
Das merkt vor allem mein Umfeld, denke ich. Weil sie kennen mich von früher. Ich selber, bei mir ist das eher eine schleichende Sache, aber ich denke, ich gehe heute anders an Leute und an Verträge und anders an die Leute grundsätzlich. Ich würde sagen, skeptischer. Das äußert sich schon. Aber ich denke, ich habe wirklich ein gutes Umfeld, wo ich auch immer wieder in eine andere Welt eintauchen kann. Wo ich es dann arbeite, den Bezug zu dem, ich sage jetzt normal, oder zum, was ist normal, ist ja die Mehrheit von dem, was man als normal definiert, bewegt sich dort drinnen mit dem Kontakt haben.
Was ist normal? Eine wichtige Frage. Wo sind Grenzen? Und wo dann auch der Moment, wo jemand halt gleich wieder etwas Dummes macht? Heimleiter Werner Birrer, kann man es abschätzen, ob jemand rückfällig wird oder nicht?
Ich gebe Ihnen einen aktuellen Fall. Es hat einen furchtbaren Unfall auf der A2 von einer Zeitli und da hat jemand einen Unfall verursacht. Ich glaube, es sind 4 bis 5 Tote zu beklagen gewesen. Und er hat sich, das lässt sich in einem Prozess anlegen, ganz klar verbessert und wir haben den Schritt gewagt, in ein selbstständiges Wohnen zu gehen. Und dort ist er natürlich der relativ enge Kontrolle durch uns entzogen gewesen, der Kontrolle bzw. der Beobachtung. Und unter Kontrolle und unter Beobachtung zu verstehen, ist auch, dass er bei uns hat müssen, kontrolliert seine Medikamente einnehmen, weil natürlich Mediziner sagen, Psychiater sagen, mit seinem Krankheitsbild, das ein oder das andere Medikament nicht eingenommen, könnte Folgen haben. Und hat vor allem, wie wir festgestellt haben, jetzt bei dem, oder, im Zusammenhang mit dem Konsum von Drogen, furchtbare Folgen. Also, ich darf das so sagen, also, ein Schub mit Nebenkonsum hat bei ihm fast die Anzeichen von einer Wesensveränderung gezeitigt.
In dieser Zeit war er aber nicht mehr bei euch, da war er außerhalb, sagen Sie.
Ja, da warst du um eine selbstständige Wohnung. Ja.
Wie ist das jetzt eigentlich? Ihr seid ganz neu an diesen Leuten dran, seit vielen Jahren. Entwickelt ihr ein Gespür dafür, bei wem es dann allenfalls könnte klappen und wo nicht? Also hat man bei dem das müssen vermuten, dass so etwas passieren könnte?
Das wäre ein bisschen stark behauptet, wenn ich da würde sagen, man hat das vermutet. Weil man hätte es vermuten können, wenn gewisse Situationen und der Missbrauch von gewissen Substanzen zusammentreffen tun, dass das könnte eintreffen. Aber so, wenn er da raus ist, hat man nicht davon ausgehen, dass er total außer Kontrolle geraten tut und dass so etwas passieren könnte.
Also die Frage nach einem Sensorium entwickeln, das glaube ich, das tut man schon. Aber ich glaube nicht, oder es wäre vermessen zu sagen, dass man da könnte zuverlässige Aussagen machen. Dass man könnte wie abschätzen, was passiert, wenn man davon ausgeht, dass jeder in eine Situation kann kommen kann, wo er unverhältnismäßig reagiert. Auch in Bezug auf Rückfall. Wie eine Prognose machen. Und das ist ja eigentlich auch unsere Aussage, wenn jemand entlassen wird, dass man davon ausgeht, dass er nicht mehr rückfällig wird. Und Statistik zeigt, dass 20-30% rückfällig werden. Also heisst das eigentlich, wenn wir ja davon ausgehen, dass wir sagen, man kann den bedingt entlassen, das ist ja ein Akt, den wir machen am Schluss, bevor er bedingt entlassen wird, dass man das nicht kann. Ich kann es nicht abschliessend beurteilen.
Können wir da dann, je nachdem, sei das jetzt in der Umgebung oder gerade mit dem Fall, können wir da auch in Kritik?
Wir orientieren uns natürlich nicht an dem, was am Biertisch gesagt wird, sondern wir orientieren uns natürlich an dem, was gängig bekannt ist, was die Fachleute sagen. Wenn so kritische Bemerkungen, vor allem aus Opferseite kommt natürlich, das ist ganz klar, dass uns das dann sehr beschäftigen. Und dass man sich, aber das gehört zum Alltag, dass man sich immer fragt, oder, hat man alles gut gemacht, macht man alles richtig. Ich sage dem immer, die wichtige Aufgabe beobachten, weitermelden und so weiter, ist schon noch zentral. Und ich stolz erfüllt, darf ich auch heute sagen, oder, im Wohnheim Lindenfeld ist bis jetzt nichts passiert, wo man hat müssen sagen, da haben wir uns falsch verhalten. Das Gegenteil ist der Fall. Von uns aus sind schon verschiedentlich Massnahmen, Notfallmassnahmen eingeleitet worden, weil wir gesagt haben, jetzt wird es eng, jetzt wird die Person für Dritte gefährlich oder für sich selber.
Jeder Fall ist anders und so auch der Alltag von jedem von den Männern. Die einen haben genaue Auflagen, zum Beispiel wenn sie daheim sein müssen oder sie müssen Urinproben abgeben oder ab und zu blasen. Andere müssen pünktlich ihre Medikamente nehmen und wieder andere haben es lockerer. Es geht darum, den gesunden Menschenverstand zu walten und so viel Normalität ins Leben zu bringen wie möglich.
Im Grundsatz ausgedrückt heisst das einfach, dass handicapierte Leute die gleichen Bedürfnisse haben wie wir sogenannte Normalen. Und dem soll man nachleben. Und Grenze ist nur dort, wo das Handicap irgendetwas nicht zulässt. Nur dort ist Grenze und sonst gar nicht.
Ich mache mich auf den Heimweg. Beim Rauslaufen komme ich am Empfang vorbei, wo aufgeschrieben wird, wer kommt und geht. Eins von den Büsi, die am Heim zugelaufen sind, streicht mir ums Bein. Mit einem Blick ins Räumchen hinzu sehe ich, dass es an verschiedenen Punkten Überwachungskameras hat. Aufpasst wird schon. Gitter hat es aber nie nicht. Nicht nötig, sagt der Leiter vom Bereich Justiz, der Thomas Kneidl.
Das ist ein Privileg und die Leute sind daran interessiert, eigentlich wieder Fuß zu fassen draussen. Und die haben eigentlich in den wenigsten Fällen, oder in meiner Zeit habe ich es zumindest so noch nie erlebt, dass sie die Motivation haben, uns in dieser Frage über den Tisch zu ziehen. Sondern es geht wirklich darum, draussen wieder den Sachen können nachzugehen, die einfach gefordert sind in unserer Gesellschaft. Arbeit, Beziehungen wieder können pflegen, die eingeschränkt sind und. Und schätzen das auch.
Die Glastüre geht auf, ich spaziere raus ins Quartier, zurück in die Normalität. Genau wie die Männer aus dem Wohnheim Lindenfeld, früher oder später auch.
Mannenheim, der Doppelpunkt mit der Karin Frey. Die Sendung könnt ihr morgen um 3 am Nachmittag auf DRS2 nochmal hören oder auch bei uns in den nächsten 4 Wochen im Internet auf drs1.ch. Ihr könnt aber auch eine CD für Sendung bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. Die CD kostet 31,90 Franken. Es dauert 14 Tage, bis sie bei euch ist. Und bestellen könnt ihr sie an den Werktagen vom 8 Uhr am Morgen bis 6 Uhr am Abend. Hier ist noch eine Nummer 0848 840 800.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.